So, ich lese den Predigttext. Und zwar 1. Timotheus 4. Ja, das gesamte Kapitel, das sind die Verse 1 bis 16. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir auch und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Soweit das Wort Gottes.
Ja, ich glaube, ich muss bleibt sitzen. Ich muss einfach mal beten, Alter, weil ich merke schon wieder, wie der Serotoninspiegel bei mir hochkommt. Zeugt sich davon, dass ich nervös werde. Und meine Frau sagt, ich soll langsam reden, damit ihr auch mitdenken könnt überhaupt. Hab Dank, Herr Christ. Hab Dank, dass ich hier stehen darf. Stehen darf, um mit Glaubensgeschwister dein Wort vorzustellen. Herr, aber es soll nicht meine Auslegung sein, es sollte doch deine Auslegung sein. Sie erwarten nicht von mir irgendwas, sondern von dir. Und darum bitten wir doch, Herr, dass es von dir kommt, darum bitten wir doch, dass es auch das bewirkt, wozu du es gesandt hast. So nimm es doch bitte in deine Hand und segne diese ganze Versammlung, die hier ist oder die vor dem Bildschirm sitzt. Amen. Ich glaube, ich brauche nicht zu betonen, dass wir in der Zeit der Irreführungen leben. Das können wir täglich beobachten. Was früher böse genannt wurde, wird heute gut genannt und öffentlich gefördert und hofiert. Das, was früher für gut und richtig angesehen wurde, wird heute verrissen, lächerlich gemacht und zertreten. Zeigst du einem die Wahrheit auf, kommt er mit einer alternativen Wahrheit daher. Fakten sind auch nicht mehr gefragt, denn nicht Fakten sind heute maßgeblich, sondern persönliche Meinungen und Ideologien. Das sind die Treiber des Zeitgeistes und der Gesellschaft, in der wir leben. Wir wiedergeborenen Christen glauben und sagen, dass wir hier nur Gäste und Fremdlinge auf Erden sind, denn unsere Heimat ist doch im Himmel bei dem Herrn Jesus Christus. Und doch leben wir hier in dieser Welt und müssen Anteil nehmen am Weltgeschehen, ob wir wollen oder nicht. Aber unser Text beschäftigt sich nicht mit der Welt, sondern mit Menschen und Gemeinden, die sich den Namen Christi zu eigen gemacht haben. Und auch dort gibt es Irreführungen, Lügen und Betrug. Ich hoffe natürlich nicht in dieser Gemeinde, aber wir stehen auch in Gefahr, Lügengeistern zu folgen. Geistern, die nicht von Gott kommen. Davon später mehr. Unser erster Vers hat mit dem Wort aber eine Verbindung zu den letzten beiden Versen des dritten Kapitels gezogen. Dort heißt es, dass man gehen würde. Kannst du mal weiterschalten? Geht nicht. Dort heißt es in 1. Timotheus 3,15, damit du aber weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Die Gottesfurcht ist ein großes Geheimnis. Heute noch viel mehr als vormals, denn heute ist sie kaum noch zu finden und sie wird öffentlich verlästert. Zumindest, wenn es sich um christliche Gottesfurcht handelt, denn dem Allah der Muslime wagt man nicht öffentlich zu lästern. Aber unser Text geht nicht darum, was Weltmenschen von der Gottesfurcht halten, sondern wir wiedergeborene Christen sollten darin leben und üben. Wir sollten in der Gemeinde Gottes die Gottesfurcht kultivieren, in ihr Leben, denn sie hat Ewigkeitswert. Aber davon weiter in der Predigt. Unsere ersten Verse heißen, ich hoffe, das geht jetzt. Geht nicht. Kannst du mal Batterie wechseln lassen oder irgendwas? Ja, hat der junge Mann gemacht. 1. Timotheus 4, 1 und 2. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden durch die Heuchelei von Lügenrednern, die ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Paulus bereitet seinen geistlichen Sohn Timotheus darauf vor, dass Menschen zwar das Wort Gottes annehmen, also das Evangelium Christi, es aber nicht dauerhaft, also bis zum Lebensende, festhalten. Dankeschön. Müsste gehen. Diese, die Abgefallenen, kennen den Glauben des Paulus, nämlich, dass Jesus Christus als Sohn Gottes in die Welt gekommen ist, um die Schuld der verlorenen Sünde am Kreuz von Golgatha zu erleiden und zu sterben und somit Sühnung vor Gott, dem Vater, für sie zu erwerben. Die Abgefallenen, von denen unser Text hier spricht, wussten das alles und fanden es gut. Sie ließen sich taufen, wie alle es tun, und nannten sich dann Christen, wie alle es tun. Sie beteten mit den anderen, besuchten die Hauskreise und Bibelstunden, sagten die richtigen Schlüsselworte in geistlichen Gesprächen und waren kaum von anderen Christen zu unterscheiden, bis Ehelehren in die Gemeinde einbrachen. In Vers 1 spricht Paulus von etlichen Menschen, die abgefallen sind. Es sind also nicht die Massen, die nach 2. Thessalonicher 2 den christlichen Glauben den Rücken kehren, sondern einzelne Personen, die man als Gemeindemitglieder kennt und schätzen gelernt hat. Nun fragst du dich bestimmt, wie kann es sein, dass man das Evangelium Christi vorgestellt bekommen hat, es versteht und annimmt und sich dann doch später wieder abwendet, um irgendwelchen anderen Lehren zu folgen, die vom Evangelium Christi abziehen? Diese Frage stellte sich selbst Paulus, im Galaterbrief, wo ganze Gemeinden in Galatien abzuehren drohten. Dort fragte er auch, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht mehr... Oben wird nichts mehr gehört. Aber bisher war doch Ton oben, oder? Soll ich mal einen Text sprechen? Jetzt geht's wieder. Geht wieder, wir machen weiter, wir machen weiter, wir machen weiter. Jetzt, wenn ich wüsste, wo ich gewesen bin. Also nochmal. Also, diese Frage stellt sich auch schon Paulus selbst in Galaterbrief, vor ganze Gemeinden in Galatien abzuehren drohten. Dort fragt er auch, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht mehr gehorcht? Ich persönlich glaube, mit meiner jetzigen Erkenntnis aus der Schrift, dass ein wiedergeborener Christ nicht verloren gehen kann. Die Gnade Gottes holt ihn immer wieder zurück. Aber ich weiß auch, dass manche Brüder das anders sehen. Und doch steht immer noch die Frage im Raum, wer hat die Abgefallenen, um die es hier im Text geht, verzaubert, so dass sie der Wahrheit den Rücken kehrten? Die Antwort finden wir in unserem Text. Verkehrte Menschen stehen auf, die die Lehren von irreführenden Geistern und Dämonen verkünden. Nicht die Geister und Dämonen selbst verkünden diese falschen Lehren, sondern empfängliche Menschen, die sich zum Beispiel mit der Welt des Spiritismus und Okkulten eingelassen haben. Diese predigen dann diese verführerischen Lehren. So zum Beispiel die christliche Wissenschaft, eine Lehre, die von Jesus abzieht, indem sie seine Göttlichkeit leugnet. Auch andere Sekten fallen unter diese Kategorie, wie die Zeugen Jehovas, die Mormonen, die Adventisten, Neuapostolische Kirche und so weiter. Allen gemeinsam ist, dass sie auf bestimmte Aussagen in der Schrift starken Bezug nehmen, diese Bibelstellen sozusagen auf ein Podest stellen und den ganzen Rest der Heiligen Schrift weniger Beachtung schenken. Den Begriff der Sekte bezeichnet jeder anders, je nachdem, wo er persönlich steht. In erster Linie, da kommt das Wiki jetzt hier, in erster Linie steht Sekte für eine von einer Mutterreligion abgespalteten religiösen Gemeinschaft. Der ursprünglich wertneutrale Ausdruck hat aufgrund seiner Geschichte und Prägung durch den kirchlichen Sprachgebrauch einen meist abwertenden Charakter erhalten und wird seit den 1960er Jahren verstärkt im negativen Sinne verwendet. Natürlich muss man jetzt fragen, wer oder was diese Mutterreligion ist und was sie vorgibt an Glaubensinhalten und Lehren. Meine persönliche Definition einer Sekte ist das Abweichen von der Heiligen Schrift der Bibel, indem man etwas hinzufügt oder wegnimmt. Das Betonen oder Abschwächen von biblischen Aussagen, um den Zeitgeist und persönlichen Vorlieben Genüge zu tun. Und das Kuriose ist, oder eher das Traurige dabei ist, dass manche Menschen uns, die wir das Wort Gottes lieb haben und jeden Satz und jedes Wort genau untersuchen und danach leben wollen, Sektierer nennen, weil wir uns nicht zu den großen Religionsgemeinschaften hingezogen fühlen, die der Bibel keine große Bedeutung mehr beimessen. Die Jünger um Jesu wurden übrigens auch Sektierer genannt, weil sie im Widerspruch zur jüdischen Religion waren. Nachzulesen, Apostelgeschichte 24. Bitte nun mich nicht missverstehen. Ich will Sektieren hier nicht den Mund reden, sondern vor denen warnen, die die Bibel, das Wort Gottes, angreifen und den Menschen etwas anders predigen, als das in der Heiligen Schrift als Ganzes steht. Ich glaube auch, dass in vielen Gemeinden und Kirchen, das Wort Gottes nie als Ganzes gelesen und in Hauptsache verstanden wird. Sonst hätten es dort die Prediger nicht so leicht, etwas Entgegengesetztes zu predigen. So gibt es auch heute noch eine große religiöse Gemeinschaft, die in ihrer Verkündigung des Heils, also den Zugang zum Himmel, nicht vom persönlichen Glauben an das Erlösungswerk Jesu Christi abhängig macht, sondern von der Erfüllung von Riten und Gebräuchen, von Sakramenten, die so nicht in der Bibel stehen. Zumindest nicht in der Bibel nach dem Kanon des Konzils von Nicea im Jahre 325 nach Christus. Um diese Irreführungen zu vertuschen, wurde deren Mitgliedern unter Strafe verboten, die Heilige Schrift zu lesen. Wenn man sie überhaupt lesen konnte, denn sie existierte ja damals nur in lateinisch oder griechischer Form. Und selbst heute, wo die Schrift allen zugänglich ist, die es wissen wollen, wird sie von den Mitgliedern dieser Kirche kaum gelesen. Man vertraut darauf, dass die Leiter und Führer dieser Kirche es schon recht machen und den Mitgliedern sagen, was Gott von einem will. Aber das ist kein neuzeitliches Phänomen, denn auch schon im Alten Testament standen schon Lügengeister auf, um Propheten zu verführen und somit falsche Propheten draus zu machen. Nachzulesen, 1. König 22 und 2. Chronik 18. Ich kann das alles nicht jetzt vorlesen, dann würde die Predigt 3 Stunden her sein. Und das wollen wir auch nicht. Aber ihr habt ja Zeit zu Hause. Da kommt jetzt also die Frage auf, wen vertraut man heute in dieser globalen, medialen, gefallenen Welt? Vertraue ich christlichen YouTubern, die das sagen, was ich gerne hören möchte, die meine politischen, weltanschaulichen, geistlichen Meinungen teilen, wonach mir die Ohren kitzeln? Denn auch das gibt es im christlichen Bereich. Vertraue ich Influencern, die mit der Bibel in der Hand Millionen von Menschen an sich gebunden haben, die dann ihren Lebensstil und ihren gesellschaftlichen Aussagen folgen? Oder vertraue ich vielleicht darauf, dass in unser christlich geprägten Land die öffentlich-rechtlichen Medien doch ausgewogen und neutral berichten und ich mich auf deren Informationsgehalt verlassen kann? Tut mir leid. Ich persönlich vertraue keinen mehr. Ich weiß, was in den Menschen ist. Jeder kann manipulieren, jeder kann Meinungen machen und jeder kann sich einfach nur irren. Wir sollen nicht glauben, dass die Welt der gefallenen Engel, sprich Dämonen, uns heute in Ruhe und Frieden lässt, wenn wir treu das Wort Gottes verkünden und danach leben wollen. Auf vielfältige Art und Weise versucht man auch uns in die Irre zu locken. Viele von uns glauben zum Beispiel, dass die öffentlichen Medien mehrheitlich gezielt gesteuert werden und uns zu einer bestimmten politischen und gesellschaftlichen Meinung zu drängen. Das wird wohl so sein. Aber glaubt doch nicht, dass die alternativen Medienangebote, die auch in unseren Kreisen kursieren, immer nur die Wahrheit ansprechen. Auch dort wird oft gelogen und an der Wahrheit herumgebogen, um eigene politische Weltanschauung publik zu machen oder um Klicks zu bekommen, denn damit kann man nämlich Geld machen. Mag sein, dass auch die Wahrheit dabei ist, manchmal. Aber wer will das filtern? Wer sieht nach den Quellen dieser Nachrichten und prüft den Wahrheitsgehalt? Die meisten von uns tun es nicht und können es auch gar nicht. Und die Schlagzahl der eintreffenden Nachrichten ist einfach viel zu hoch, um das tun zu können. Bleibt die Frage, wem vertraust du? Ich vertraue der Heiligen Schrift, der Bibel. Aber nur zusammengestellt nach dem biblischen Kanon von Nicäa aus dem Jahre 325 nach Christus. Auf diesem Konzil trafen sich 200 bis 300 Leiter von christlichen Gemeinden und trennten die geistgewirkten Schriften in biblisch von den menschlich inspirierten schriftlich und biblisch. Wie sie es taten, nach welchen Kriterien sie die Schriften beurteilten, ist schon eine eigene Predigt wert und sprengt leider unseren hier den Rahmen. Dieser Kanon kannte noch keine Schriften über das Fegefeuer, keine Gebete für schon Verstorbene und keine Gebete der Verstorbenen für die Lebenden. Dieser Kanon kannte keine Sakramente. Dies kam erst ca. 400 Jahre nach Christus durch den sogenannten Kirchenvater Hieronymus dazu, der bei der Übersetzung der griechischen Septuaginta und den neutestamentlichen Schriften noch außerbiblische Schriften hinzufügte, die diese eben ganz benannten Irrtümer in die lateinische Bibelübersetzung, in die Vulgata hineinfügte und diese dann bezeugten. Es war ein Verdienst von Martin Luther, dass er diese später hinzugefügten Schriften Apokryphen genannt, als nicht biblisch, als nicht kanonisch benannte und herausarbeitete, dass sie den sonstigen Schriften einfach widersprachen. Mit diesen Apokryphen, diese hinzugefügten Schriften also, brauchst du Christus nicht, um deine Seele vor der Hölle zu retten. Du brauchst nur Geld, um Messen für Verstorbene lesen zu lassen. In meiner Bibelübersetzung, Schlachter 2000, gibt es keine Apokryphen. Und somit bescheinigt mir die Schrift, dass nur der persönliche Glaube rettet und nicht vollbrachte Werke. Sie, meine Bibel, berichtet von Jesus Christus und was er für mich und dich persönlich getan hat. Und somit vertraue ich Jesus Christus und seinen Aussagen in der Schrift. Wie sollte es dann anders gehen? Sollte ich ungläubig werden, nur weil der Teufel im Dunkelzeitalter es geschafft hat, der Bibel etwas hinzuzufügen und Gott es erst durch die Reformation wieder reinigen musste? Das sei fern. In Vers 2 wird von Lügenrednern gesprochen. Aber auch das ist nichts Neues. Schon am Anfang, ganz vorn wurde gelogen, wurde schon fleißig an der Wahrheit vorbeigeredet. Bist du noch wo? Erste Mose 3,1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hat. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Gottes Wort wurde schon am Anfang in Frage gestellt. Außerdem hat Gott ja auch wirklich nie gesagt, dass von keinem Baum im Garten gegessen werden darf. Lügenredner sind nicht dumm und darum listig. Sie wissen um die Begierde und das Verlangen des Menschen und nutzen dieses dann aus. Sie reden viel Wahrhaftiges und biegen dann aber irgendwann von der Wahrheit ab, um das Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist die Vereinnahmung und das Ansichtbinden des Menschen, um Macht über ihn zu bekommen. Ich glaube nicht, dass der Teufel, die alte Schlange, ein Gewissen hat. Auch Lügenredner, die absichtlich für eigene Zwecke die Unwahrheit sagen, haben ihr Gewissen, das sie am Anfang hatten, mit der Zeit totgeschlagen. Es reagiert nicht mehr. Sie haben es mit dem Feuer der Lüge ausgebrannt, gebrandmarkt, wie es hier heißt in der Schrift, und somit zum Schweigen gebracht. Paulus bringt in den Versen 3 bis 6 zum Ausdruck, wie sie es machen, davon zu halten haben. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Als Beispiel dafür gibt uns der Text zwei Sachverhalte, die mittels der Lüge in die Christenheit hineingebracht werden sollten. Wohlgemerkt, es sind Lügen, die die Dämonen gebracht haben. Zu Zeiten Paulus gab es jüdische Gruppen, wie zum Beispiel die Essener, ein Männerorden, der jeden intimen Kontakt zu Frauen ablehnte, damit sie sich reinhalten, um so vor Gott bestehen zu können. Aber auch im Mittelalter entstand in einer großen christlichen Kirche die Idee, mittels Zölibat, das heißt Ehelosigkeit, reiner und heiliger vor Gott stehen zu können. Was für ein Irrtum. Was für eine Tragödie, die viel Leid und Heuchelei hervorgebracht hat. Gott, der Schöpfer, hatte niemals befohlen, nie, ehelos zu leben, um sich ihm nahen zu können. Er selbst bezeugt doch, dass er die Ehe gestiftet hat. 1. Mose 2,18. Und er hat sie auch für sehr gut befunden am Ende der Schöpfungstage. 1. Mose 1, 26 bis 31. Lest das nach. Und was Gott als sehr gut bezeichnet hat, will das sündige Geschöpf abschaffen. Er will dagegen rebellieren. Natürlich kommt jetzt der Einwand, Paulus selbst gab doch den Hinweis, wenn man ehelos ist, kann man den Herrn mehr und besser dienen. Siehe 1. Korinther 7. Aber das war doch kein Verbot. Und vor allen Dingen war es nicht heilsentscheidend. Die Ehe, vor allen Dingen die lebenslange Ehe, wurde schon immer angegriffen. Nicht nur heute, wo sie als antiquiert und nutzlos von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen dargestellt wird. Neulich wollte mir ein junger Mann im Familienkreis erzählen, er hatte gerade mit seiner Freundin ein Kind bekommen. Er wollte mir erzählen, dass die Bindung zu einer einzigen Frau veraltet sei. Ja, ich habe auch geguckt. Und die heutige Gesellschaft es doch tolerieren müsse, wenn er gleichzeitig zwei Frauen liebte. Wenn zumindest beide damit einverstanden sind. Meiner Meinung nach ist dieser junge Mann nicht nur bindungsscheu und drückt sich vor der Verantwortung, sonst hätte er nämlich die Mutter des Kindes schon lange geheiratet, sondern er liebt sich selbst mehr. Er liebt sein Vergnügen. Aber hier in dieser Predigt geht es nicht um persönliche Meinung, sondern um Gottes Willen und Gottes Wollen. Und zum Thema Zusammenleben von Mann und Frau ohne Trauschein, also ohne offizielle Ehe, sagt die Bibel, dass es Unzucht ist. 1. Korinther 6,9. Weil die geschlechtliche Verbindung ohne den Segen Gottes auskommen will. So heißt es in 1. Korinther 7,2. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Seine eigene Frau und nicht eine Frau. Zurück zum Text. Auch Speisen wurden verboten. Natürlich fällt uns für die Zeit des Paulus das Götzenopferfleisch ein, das man damals verbieten wollte. Aber Paulus bemerkte ja dazu, dass es keine Götzen gibt. Man macht sich nur welche. Dementsprechend kann von diesem Fleischgenuss auch keine Kraft oder kein Fluch ausgehen, wenn man es genießt. Auch heute noch kenne ich oder kannte ich Christen, die kein Schweinefleisch essen wollen, denn diese Tiere galten im Alten Testament als unrein. Das ist wahr. Das steht dort. Aber für die Juden steht das dort. Aber es ist auch wahr, dass es für uns nicht mehr gilt, denn Gott hat es doch für uns gereinigt. Lest dazu die Apostelgeschichte 10. Des Weiteren sagt unser Text doch selbst in den Versen 4 und 5, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Und das ist für mich wie ein Filter. Die Danksagung. Wenn ich mit gutem Gewissen den Herrn für etwas danken kann, dann darf ich es annehmen. Die Betonung liegt in diesem Fall auf gutes Gewissen. Wir sollen also auch hier in dieser Gemeinde als Diener Christi das lehren und uns davon geistlich ernähren, was das Wort Gottes uns sagt, und nicht auf die Geister hören, die uns, wie auch immer, etwas anderes sagen wollen. Wir sollen vielleicht wie der Prophet Jeremia für uns selbst bekennen. Jeremia 15, Vers 16 und 17. Als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens geworden, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, o Herr, du Gott der Heerscharen. Ich saß nicht in scherzender Gesellschaft, um mich zu belustigen. Aus Furcht vor deiner Hand saß ich allein, denn du hattest mich mit Entrüstung erfüllt. Von den Geistern, von den Menschen, die uns etwas einflüstern wollen, sollten wir uns fernhalten und nur am Gottes Wort festhalten. Denn dieses ernährt uns geistlich nach Vers 6. Auch das ist gelebte Gottesfurcht. Manchmal muss man sich von alten Freunden trennen, wenn man mitbekommt, dass sie durch ihre Reden und ihre Ansichten einen wieder zurück in die Welt ziehen wollen. Sie meinen es wahrscheinlich gar nicht böse, aber sie tun es. Da muss man sich in solcher Situation fragen, ist mir die Freundschaft mit dieser Person wichtiger als die Freundschaft mit Jesus Christus? Ich weiß aber auch, wie schwer es manchmal uns fällt, seine Nachrichtenkanäle, die allzu gern angesehen und angehört werden, abzuschalten und zu löschen, wenn man merkt, wie einen das runterzieht, wieder zurück in die Welt treibt. Ich persönlich merke bei mir zum Beispiel, wie ich mich, ihr glaubt es nicht, Stück für Stück radikalisierte. Dadurch, dass ich fremden Menschen zuhörte, die zu politischen Themen etwas aussagten. Dass meine politische Meinung sich dann in eine bestimmte Richtung bewegte und auch meine Gedanken zu verschiedenen Themen immer radikaler wurden. Ich ging mehr in der Welt auf und nahm immer mehr Anteil als ein Teil von ihnen. Bis ich mich fragte, angetrieben durch den Geist Gottes, was mache ich hier eigentlich? Ich schaute mit brennendem Interesse auf das, was auf Erden ist und nicht das, was droben ist. Und was sagt Gottes Wort dazu? Kolosser 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und das bin ich, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Um die Welt muss ich mir keine Sorgen machen. Der Herr Jesus hat die Welt überwunden und hält alle Fäden in seiner Hand. Auch wenn ich das manchmal nicht verstehe, auch wenn ich manchmal dran verzweifle. Ich soll nach dem trachten, was droben ist, und das wird mir in Gottes Wort offenbart. Also soll ich mich mit dem Wort Gottes selbst beschäftigen und nicht mit irgendwelchen Ehrengeschichten, Legenden, Verschwörungstheorien oder Mythen. Die Bibel braucht in Vers 7 das Wort Altweiberlegenden dazu, die wir abweisen sollen. Nüchtern sollen wir stattdessen sein, klar bei Verstand, erfüllt mit Gottesfurcht. Und was steht in diesen Vers 7 und 8 genau? Die unheiligen Altweibelegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Hier werden die Altweibelegenden nicht nur abgelehnt, sondern sogar als unheilig bezeichnet. Unheilig, gegen Gott gerichtet. Und wir wiedergeborene Christen sollten doch nicht gegen Gott sein, sondern für ihn. Wir sollen und dürfen uns mit biblischen Lehren beschäftigen. Warum? Damit wir die unbiblischen Irrlehren erkennen und abweisen können. Wenn wir uns aber ständig mit der Welt und deren Fehlern, ihren gottlosen Handeln und gottfernen Gesetzen beschäftigen, zieht uns das vom Wort Gottes ab. Ich kenne Menschen in einer Gemeinde, die wissen ganz genau, was der oder der Politiker heute wieder Gottloses gesagt hat. Sie wissen aber nicht, ob der Kolosserbrief vor oder nach den Thessalonicher Briefen kommt. Was ist wichtig? Das Zeitliche oder das Ewige? Wir sollten es unterscheiden lernen. Und wie können wir das? Indem wir das tun, was uns der Vers 7b sagt. Wir üben uns in der Gottesfurcht. Gottesfurcht oder Ehrfurcht vor Gott heißt, ihn lieben und ihn fürchten. Ihn ernst nehmen, seinen Erziehungswegen mit uns, die manchmal sehr schmerzhaft sind. Und ihn trotzdem einfach kindlich lieben für seine Gnade und Barmherzigkeit, mit der er uns jeden Tag in seinen Sohn Jesus Christus begegnet. Sorry. In Vers 8 wird nochmals darauf verwiesen, dass all die Werke, die der Mensch vollbringt, unnütz sind, wenn sie nicht in der Liebe zu Gott und in der Furcht vor Gott geschehen. Frage dich nochmals, was oder wen glaubst du in dieser Welt? Auf was würdest du dein Leben setzen? Wem würdest du dein Leben anvertrauen? Die Antwort schreibt uns Paulus in Vers 9 auf. Und das ist etwas, dem ich von Herzen folgen möchte, nämlich glaubwürdig ist das Wort. Und alle Annahme wert. Denn dafür arbeiten auch wir und werden geschmäht, weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Dies sollst du gebieten und lehren. Glaubwürdig ist das Wort. Wessen Wort? Natürlich Gottes Wort. Dem einzigen Wort, dem man glauben kann. Wir glauben heute so vieles, was sich im Nachhinein als Irrtum oder gar als Lüge herausstellt. Und da ist keiner von uns bewahrt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das glauben, was es wert ist, geglaubt zu werden. Und das ist nun mal Gottes Wort, die Schrift. Auch wenn es uns manchmal nicht passt, was dort geschrieben steht. Auch wenn unser alter Mensch in uns etwas anderes möchte. Das, was der alte Adam, die alte Eva in uns will, ist nicht immer gut. Auch wenn das uns momentan so erscheint. Aber das, was Gottes Wort für uns will, ist immer zu unserem Besten. Auch wenn wir es momentan nicht so empfinden oder verstehen können. Deshalb rät das Wort in Vers 9, dass wir die Schrift annehmen sollen, so wie sie ist, weil sie wertvoll ist. Sie leitet dich zum ewigen Heil, wenn du ihr glaubst. Und sie verändert dich hier und jetzt zum Guten. Ihr sollst du glauben, der Schrift sollst du glauben und nicht mir, dem Prediger, und nicht Rally, unser Gemeindevorsteher. Traue keinem Pfarrer, traue keinem Priester oder sonstigen Persönlichkeit auf dieser Welt, sondern traue der Schrift, die man die Bibel nennt. Aber dazu muss ich sie kennen, wozu ich hier und heute ermutigen möchte. Und mit ihr an der Hand sollst und musst du den Prediger, den Vorsteher, den Pastor und den Priester prüfen, ob das, was er sagt, der Schrift als Ganzes entspricht und nicht nur ein kleinen Vers aus der Bibel beinhaltet. Ein Beispiel des Irrtums dazu. Matthäus 5, 25 und 26. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Dein Widersacher ist Gott, wenn du ein Sünder bist. Und du wirst ins Gefängnis geworfen, sprich in die Hölle, bis der letzte Groschen bezahlt ist. Daraus wurde abgeleitet, dass man mittels Geld für seine Sünden bezahlen kann, um aus dem Fegefeuer, um aus der Hölle zu kommen. Dieser Irrtum kann aber auch nur passieren, wenn man alle anderen Bibelstellen zu diesem Thema außer Acht lässt. Denn die Schrift sagt klipp und klar, dass nur die persönliche Hinwendung zu Jesus Christus und die Annahme seines stellvertretenden Opferstodes für die eigene Schuld rettet. Nur wer das glaubt, kommt nicht ins Gefängnis. Kommt nicht in die Verdammnis. Glauben soll man, nicht bezahlen, heißt es in der Schrift. Denn man kann nicht nur den letzten Groschen nicht bezahlen, schon den ersten Groschen kann man nicht bezahlen, denn man kann überhaupt nichts abbezahlen oder abbüßen für die Sünden vor Gott, sondern man kann nur gläubig das Erlösungswerk Jesu Christi annehmen. Das bescheinigt die Schrift in ihrer Ganzheit. Sollten aber die Irrlehrer recht haben, ich rede jetzt Irre, kann doch der größte Schurke arme Menschen berauben und ausplündern und von diesen geraubten und erpressten Geld sein späteres Seelenheil erkaufen, indem Messen und Gebete für ihn gelesen werden und er somit der Hölle entgeht. Die ausgeraubten und ausgeplünderten Menschen dagegen, die kein Geld mehr haben, müssen für ihre Sünden in der Hölle bleiben, weil ja kein Geld übrig bleibt, um heilige Messen für sich zu bezahlen. Das sind Zustandsbeschreibungen und Gedanken aus dem Jahre 1930. Ich wüsste nicht, dass diese Irrlehren bis heute aufgehoben sind. Zurück zu unserem Text. Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben. In der Keuschheit. In Vers 12 bricht der Heidenapostel das junge Alter des Timotheus an. Vielleicht war er zwischen 30 und 35 Jahre alt. Diese Mahnung, dass er nicht verachtet werden soll, galt nicht nur Timotheus selbst, sondern natürlich auch diejenigen, die das gelesen haben. Natürlich auch uns. Frage: Waren die Ältesten in der Gemeinde nicht ein Lebensjahren reicher und hatten einen größeren Lebensschatz an Erfahrungen mitzubringen, womit es einem jüngeren Bruder schwerfällt, etwas gegen die Älteren zu sagen? Das wird wohl so sein. Aber ein höheres Alter setzt nicht voraus, dass man automatisch eine höhere geistliche Erkenntnis hat. Denn Gott ist es, der Erkenntnis und das Maß des Glaubens gibt. gibt. Wir sollen die Menschen einer bibeltreuen Gemeinde nicht nur danach beurteilen, was sie sagen, sondern ob ihre biblische Erkenntnis auch mit ihrem Leben übereinstimmt. Das verlangt nicht, dass man in jeder Hinsicht perfekt sein muss, denn das ist ja keiner. Aber es verlangt, dass man sich sichtbar nach dem ausstreckt, was die Schrift als gut und erstrebenswert bezeichnet. In Vers 12 sagt der Apostel, worin Timotheus ein Vorbild sein soll. Wir sprechen gleich darüber, aber ich denke, nicht nur die Leitung einer Gemeinde sollte diesem Vorbild folgen, sondern jeder, der von Herzen Jesus Christus liebt, soll und kann dem folgen, denn wie sollten wir uns sonst unterscheiden von denen, die keinen Heiland haben? Timotheus soll ein Vorbild im Wort sein. Nun könnte man meinen, damit ist biblische Erkenntnis gemeint. Aber das Lehren wurde ja schon in den Versen 9 bis 11 abgehandelt. Und nun geht es um persönlichen Umgang untereinander, um Unterhaltung und Gespräche mit einem Gegenüber. Als Christen haben wir viele Freiheiten. Aber es ist nicht alles nützlich. Schon gar nicht, was und wie wir etwas sagen. Man kann auch viele verkehrte Sachen sagen, was sich nicht geziemt im Umgang mit den Heiligen. Was nicht heißt, dass man moralinsauer sein muss, wenn man miteinander spricht. Ein bisschen Humor und Selbstironie hat noch keinen geschadet. Aber die Grenze ist da erreicht, wo man den Herrn Jesus nicht mehr für diese Unterhaltung danken mag. Eine Unterhaltung sollte aufbauend sein, dem Herrn die Ehre geben und den anderen und mir weiterhelfen im Lebensvollzug. Unnützes Geschwätz sollte vermieden werden. Des Weiteren spricht Vers 12 vom Wandel, vom Lebenswandel. Im Lebenswandel soll ein Christ nicht verklagbar sein, steht bei mir hier. Und hier müssen wir aufpassen, den anderen, die außerhalb stehen, keinen Anlass zur Lästerung zu geben. Was nützt dein Zeugnis für den Herrn Jesus, wenn du als Mann mit einer Frau in einer Wohnung lebst, die nicht deine Ehefrau ist? Für die Außenstehenden, auch für die Geschwister im Herrn, lebst du dann in einer wilden Ehe, somit in Unzucht. Und da kannst du noch so ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben und noch so enthaltsam sein und wie Bruder und Schwester zusammenleben. Dein Zeugnis wird verlästert und ins Gegenteil verkehrt. Dann sollten die Christen in der Liebe ein Vorbild sein. Das heißt, dass deine Motivation, warum du so und so handelst, von der Liebe zum Nächsten angetrieben sein sollte. Suche das Wohlergehen des anderen und es wird sich auch deine Wortwahl ändern. Erinnere dich daran, wie sehr Jesus dich liebt und gebe diese Liebe auch den anderen, ob Bekehrte oder Unbekehrte, weiter. In meiner Bibelübersetzung, das ist die Schlachter 2000, aber auch in der Luther 1912, steht noch die Aussage im Geist. Also sei ein Vorbild im Geist, die in den modernen Bibelübersetzungen bzw. Kommentaren fehlt, die nach den kritischen Texten von Nestle Aland folgen. Doch in Textus Receptus, wie auch in den Mehrheitstexten, wird dieser Ausdruck gebraucht bzw. ist er vorhanden und deshalb zeige ich ihn auf. Im Geist heißt nicht, dass hier der Heilige Geist in Timotheus angesprochen ist, denn natürlich hat er wie alle wiedergeborenen Christen diesen Geist. Was hier gemeint ist, ist, dass die Anbetung nicht nur außerhalb geschieht durch irgendwelche Riten, sichtbare Riten, sondern die Herzenshaltung, die du hast, die soll dafür gereichen, dass du den Herrn in dir selbst anbetest, dass du auch das wirklich glaubst, das, was du sagst. Und dass du es mit Liebe, ich nehme das Wort auch dazu, mit Begeisterung von dir gibst. Es gibt so viele Christen, die sagen, sie haben den Herrn lieb. Und das hört sich so an, als ob sie eine schwere Last tragen. Ich gehöre leider manchmal auch dazu, gebe ich zu. Aber wenn man drüber nachdenkt, ehrlich drüber nachdenkt, kann man sich freuen. Soll man sich freuen. Was steht in 1. Thessalonicher? Freut euch alle Zeit. Dann heißt es im Glauben. Im Glauben sollst du ein Vorbild sein. Sein Glauben leben bedeutet auch, treu zu sein in dem, was man glaubt. Und treu wiederum heißt Standfestigkeit und Verlässlichkeit in den Glaubensdingen zu zeigen. Wenn ich zum Beispiel sage, dass mir das Wort Gottes wichtig ist, und ich lasse mich dann aber ohne Grund selten in den Bibelstunden sehen, dann nimmt man mir nicht ab, dass ich dem Wort Gottes großen Wert zumesse. Dann bin ich meiner Aussage nicht treu. Dann zum Schluss steht noch das schöne Wort Keuschheit. Keuschheit bedeutet nicht nur, dass man erstmal die Finger von fremden Frauen lässt, das natürlich auch. Aber der Begriff Keuschheit, griechisch Hagnos, bedeutet auch rein, lauter, unbefleckt, züchtig, ehrbar, aber auch heilig und gottgeweiht zu sein. Es ist nicht alles nützlich und ehrbar, was man denkt und was man tut. Aber nochmals, nicht nur Timotheus soll dort ein Vorbild sein. Ich denke, jeder, der den Herrn Jesus lieb hat, sollte danach mit Hilfe des Herrn streben. In Vers 13 steht, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Es gibt hier eine bestimmte Reihenfolge, was Timotheus tun soll. Erst das Wort Gottes bekannt machen, dann anhand dieses Wortes die Gläubigen zu einem anderen Lebenswandel ermahnen und dann den ganzen Ratschluss Gottes in der Schrift lehren. Und die Reihenfolge ist wichtig. Denn du kannst nicht zur Umkehr im Lebenswandel des Gläubigen aufrufen, wenn sie den Maßstab Gottes gar nicht kennen. Denn der eigene Maßstab, der menschliche Maßstab, kann und wird in die Irre führen. Das Vorlesen allein reicht bei den meisten Menschen nicht. Man muss es ihnen auslegen, so wie es im Buch Nehemia beschrieben wurde, als die Juden aus der Gefangenschaft zurückkamen und dann erst anfingen, das Wort Gottes kennenzulernen. Das finden wir in Nehemia 8,8. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Was nützen dir denn sonst die Worte aus der Schrift, wenn du sie nicht verstehst? Nichts. Es ist dann nur eine Ansammlung von Worten. Darum lade ich ein, an den Veranstaltungen unserer Gemeinde teilzunehmen, indem wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich verstehe auch nicht alles, aber mit der Zeit immer mehr. Wir nähern uns dem Ende, keine Angst. Verse 14 und 15. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch die Weissagung und der Handauflegung der Ältestenschaft. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar seien. Hast du eine Gabe von Gott bekommen, die den Leib des Herrn, die Gemeinde aufbaut und erhält? Sage nicht, ich habe keine Gabe zum Dienen bekommen, denn jeder hat zumindest eine erhalten. Vielleicht ist sie ja bei dir verkümmert, weil du dich nie darum gekümmert hast. Vielleicht benutzt du sie aber auch nur, um dich selbst damit zu erbauen. Davon hat die Gemeinde dann aber nichts. Wenn du dich an den Gaben unseres Herrn selbst ergötzt, denn du bekamst sie ja nicht, um dich zu bereichern oder damit sie dich aus der Masse heraushebt, sondern um durch deine Gabe die Gemeinde des Herrn zu vervollständigen, denn sie fehlt sonst. Ein Dienst ist sonst unbesetzt. Da kann sich jeder fragen, diene ich Christus? Diene ich seiner Gemeinde mit meinen Gaben, so wie Jesus es von mir erwartet? Denn wozu hat er mir sonst Fähigkeiten und Fertigkeiten gegeben? Aber wenn ich es nicht tue, erwarte ich dann trotzdem seinen Segen für mich und mein Leben? Und erwarte ich für mich wirklich eine große Belohnung im Himmel vor dem Preisgericht Jesu, wenn ich mich hier auf Erden vornehm zurückhalte und anderen Brüdern und Schwestern die alleinige Gelegenheit gebe, ihren Arbeitseifer auszuleben für den Herrn? Bei Timotheus war nicht ganz klar, welche Gaben er von seinem Schöpfer bekommen hatte. Es könnte die Gabe des Evangelisten, die des Hirten oder die des Lehrers sein oder eine Kombination aus den Sachen. Wie dem auch sei, die Gemeinde erkannte die Gaben bei Timotheus und die Ältesten legten ihn zur Ermutigung und Bekräftigung die Hände auf. Gleichzeitig betete die Gemeinde zum Herrn für den, dem die Hände aufgelegt wurden, damit der Herr ihn bewahre im Dienst und auch vor sich selbst, damit er seine Gabe nicht missbrauche. Aber bitte, Timotheus bekam diese Gaben nicht durch Handauflegen der Ältesten, wie manche christliche Gruppen es meinen, lehren zu können, denn nach 1. Korinther 12 ist es der Herr, der die Gaben zuteilt, und nicht ein Mensch. Ich komme zum Schluss mit dem letzten Vers. Vers 16. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei. Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Seht ihr die Reihenfolge? Achte auf dich selbst. Nimm dich in Acht, sei achtsam, dass du nicht abehrst und dich verführen lässt. Und Verführung gibt es viele. Geistliche Überheblichkeit zum Beispiel ist eine der Gefahren für die Prediger einer Gemeinde. Aber man kann auch der Gemeinde dienen wollen und vernachlässigt dabei die Ehefrau oder die eigene Familie durch ständige Abwesenheit. Oder man nimmt die Sorgen der Ehefrau nicht mehr wahr, weil man telefonische Seelsorge bei anderen betreibt. Vielleicht sollte dann die Ehefrau ihren Mann mal anrufen, dann hat er vielleicht Zeit für sie und sorgt sich auch um ihre Seele, telefonisch zumindest. Wenn die Familie darunter leidet, dass man dienen will, dann hat man nicht auf sich geachtet. Timotheus als Leiter einer Gemeinde sollte sich also um sein sichtbares Zeugnis vor der Gemeinde und der Welt kümmern und dann die Lehre, die er weitergibt, durch Vorlesen, Ermahnen und Belehren. Und warum der folgende Nachsatz? Denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Weil die, die sich mit dem Wort Gottes beschäftigen und das anderen vermitteln wollen, am meisten etwas davon haben. Es schärft ihren geistlichen Sinn und Verstand viel mehr, als nur sonntags für eine Dreiviertelstunde Gottes Wort zu hören. Es führt einen dadurch immer wieder zurück zum Mittelpunkt der Schrift, zum Mittelpunkt unserer Verkündigung, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er, der von keiner Schuld wusste, hat meine Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen, damit dafür bezahlt wird. Meine Schuld vor Gott, dem Vater, ist durch Jesus Christus ausgestrichen und getilgt. Und wie sieht es mit deiner Schuld aus? Zum Schluss. Das Wort retten in Vers 16b bezieht sich nicht auf die Rettung vor der ewigen Verdammnis und die glückselige Zeit beim Herrn in der Ewigkeit, sondern auf die Bewahrung vor Irrlehrern und Lügenfürsten wovon am Anfang unserer Predigt gesprochen wurde. Nur wenn ich die Wahrheit kenne, kann ich die Lüge erkennen. Dazu muss ich aber die Bibel kennen. Aber bitte ohne Apokryphen. Amen. Hab Dank, Herr Christ. Hab Dank, dass du in die Welt gekommen bist und uns die Augen geöffnet hast für die Wahrheit und dass diese niedergeschrieben wurde in deiner Heiligen Schrift. Und hab Dank, dass du sie bewahrt hast durch die 2000 Jahre. Auch wenn versucht wurde, ihr was zuzufügen, du hast sie wieder gereinigt. Und wir haben sie in den Händen und können nachlesen, was du für uns, für jeden Einzelnen persönlich getan hast, wenn es dann geglaubt wird. So bitte ich dich doch, Herr, dass der Glauben einkehre. Einkehre in die Herzen der Menschen, die vielleicht noch vor der Schwelle stehen, die noch nicht angeklopft haben bei dir. Hilf doch, dass du ihnen die Augen öffnest, auch die Herzensaugen öffnest, Herr, dass sie erkennen, dass nur bei dir die Wahrheit ist und bei dir die Errettung ist und nicht bei irgendeinem Menschen oder irgendeiner Organisation oder Gemeinde oder Kirche. Nein, nur du alleine, Herr. So bitte ich für diese Menschen, dass sie den Schritt wagen, dass sie den Mut bekommen, durch die Tür zu gehen, die der Jesus Christus heißt. Herr, erbarme dich ihrer und erbarme dich derer, die gefragt werden und die Antwort geben müssen dazu. Nimm's doch bitte in deine Hand, dass immer die rechten Antworten kommen, wenn gefragt wird. Hilf auch da, Herr. Amen.